das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast Folge 87. Ihr hört's, ich bin wieder da, ich kann wieder sprechen. Alles Dani. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen an Enni und Sabrina. Und bevor ich euch gleich zu Wort kommen lasse, möchte ich unseren Zuschauern sagen, ihr dürft sehr froh sein, dass es sich heute nicht um einen Videopodcast handelt. Es ist zwar nicht so früh, es ist 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen, aber
es ist früh.
Das hättet ihr, das wollt ihr nicht sehen. Also das.
Es ist sehr früh.
Die Haare stehen uns allen zu Berge, beziehungsweise mir nicht. Ich habe sie zum Zopf zusammengebunden, damit habe ich alles im Griff. Aber ihr seht ein bisschen durchge.
Ich glaube, Dani möchte das Fußball-Podcast für immer verlassen.
So habe ich mir mein Comeback nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, ihr macht euch ein bisschen zurecht, aber nein, Quatsch.
Und ich habe gedacht, hier geht es um Inhalt und nicht um Verpackung.
Da hast du recht. Gutes Argument, dann lass uns direkt einsteigen. Frage an euch, was war denn so? Was habe ich denn verpasst in dieser Fußballwoche so mit euch, bei euch?
Du hast alles verpasst, Dani. Du hast vor allem uns verpasst und damit ein, naja, nicht so ganz fröhliches Guten Morgen. Ich versuche jetzt die nächsten Minuten noch wach zu werden aus Berlin. Sabrina, schön, dich auch in einem ähnlichen Zustand zu sehen. Du siehst aus, wie ich mich fühle. Das finde ich schon immer ganz gut.
Danke. Ich bin gerade aus der Dusche raus und habe noch nicht meine Haare gemacht. Deswegen stehen sie mir zu Berge.
Steht dir gut, das ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Dafür hast du Zahlen, Fakten, Analysen und ich habe ein paar Emotionen. Sabrina.
Soll ich einfach anfangen?
Genau.
Ja, weil immerhin rede ich über einen schönen Mann, der aber wiederum keine Inhalte hat, offensichtlich.
Warte, ich halte mal Katze Pixi die Ohren zu.
Wir sprechen über Guerino Capretti. Einst das viel umwurmene Trainertalent und der upcoming Star am Trainerhimmel. Aber das war einmal. In Ingolstadt hat er es geschafft, die zweitschlechteste Bilanz nach Punkten einzufahren und die kürzeste Amtszeit, nämlich nur 62 Tage. Er wurde geholt, um in das Aufstiegsrennen zurückzukommen. Und nach 8 Niederlagen unter ihm bei den Schanzern und nur 4 Punkten aus 10 Spielen ist es jetzt aus. Über alles gesehen hat er in seinen letzten 36 Pflichtspielen nur 2 Siege geholt, aber 20 Niederlagen und einen Punkteschnitt von 0,55. Pixi muss jetzt ganz stark sein, weil Guerino Capretti läuft Gefahr, auch auf längere Sicht vielleicht noch nicht mal in der Regionalliga ein gutes bis adäquates Angebot zu bekommen. Der 18. Oktober 2021, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende von Capretti, nämlich Ferl, sein damaliger Verein, hat 5:3 gewonnen gegen Havelse und danach aber in nur 14 Partien nur noch ein Sieg eingefahren. Und dann musste er Ciao Ciao sagen im Februar. Und dann gab es eigentlich eine riesengroße Überraschung, denn Dynamo Dresden, wie wir alle wissen es, strauchelnd, ohne Ende, entschied sich dann 3 Wochen später, okay, wir holen den, wir probieren das Experiment mit Capretti und hoffen, mit ihm diesen Klassenerhalt in Liga 2 zu schaffen. Die Folge war 12 Spiele ohne Sieg und wie die Relegation gegen den FC Kaiserslautern ausging, das muss ich euch nicht erzählen, das wissen wir alle selbst. Und dann hat er Anfang Februar in Ingolstadt angeheuert, 0,4 Punkte geholt. Und nach der 6. Niederlage in Folge beim 1:3 gegen 1860 war jetzt auch dort wieder Schluss. Ingolstadt allgemein katastrophal unterwegs. Abstieg aus der zweiten Bundesliga. Winterpause noch Platz 4. Jetzt Platz 14. 6 Punkte zu den Abstiegsrängen. Ferl übrigens, also Caparettis alter Verein, auf Platz 10. Und man kann nur von Glück reden für Ingolstadt, dass die dritte Liga dieses Jahr so Katastrophenmannschaften bereithält, die noch viel schlechter sind. Ich spreche von Bayreuth, Dortmund 2, aber auch unsere beiden Lieblingsostvereine Halle und Zwickau, unsere Sorgenkinder, machen es ja auch gerade nicht ruhmreich in der dritten Liga. In der dritten Liga. Also da muss man wirklich sagen, das kommt Ingolstadt zugute.
Also es hört sich alles so ein bisschen an, als könnte Capretti mit Labbadia irgendwie so ein Podcast gründen, in dem dann über alles gesprochen wird, aber nicht über Fußball.
Aber als Capretti in Ingolstadt verpflichtet hat, haben wir uns ja auch, verpflichtet wurde vielmehr, haben wir uns ja auch schon gewundert, so, was ist denn da der Hintergedanke? Also jemand, der zwar mit Verl den Aufstieg in die dritte Liga geschafft hat, dann aber sang- und klanglos mit einem Zweitligisten in die dritte Liga abgestiegen ist, soll jetzt mit Ingolstadt wieder im Aufstiegsrennen um die zweite Liga angreifen. Also Ingolstadt stand ja bei der Entlassung von Rüdiger Rehm nicht schlecht da, hat ihn halt trotzdem entfernt, um einen neuen Impuls zu setzen mit Capretti. Das habe ich schon nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Eben weil Capretti jetzt nicht so viel vorzuweisen hat, also nicht so viel Positives. Und jetzt hat sich es auch noch bewiesen. Annie, du hebst den Finger.
Ich habe einfach nur eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist Capretti ja wirklich der Meister der Selbstdarstellung. Der kann sich vielleicht extrem gut verkaufen. Selbst alles, was richtig scheiße gelaufen und in die Hose gegangen ist, kann der richtig noch zu Gold machen, verbal. Vielleicht sollte der nicht als Trainer arbeiten, sondern mal überlegen, ins Marketing und Management zu wechseln. Wie wäre das denn?
Ja, aber mit Mentalcoaching scheint es ja auch nicht so weit hergeholt zu sein bei ihm, weil sonst hätte ja Ingolstadt vielleicht mal irgendwann gewonnen in den letzten 6 Spielen oder wenigstens unentschieden eingefahren. Und auch Dynamo hätte vielleicht mal irgendwann einen Sieg eingefahren. Ich meine, man sieht es ja auch an Markus Anfang. Also Dynamo braucht ja offensichtlich auch eine kleine Anlaufphase und eine kleine Entwicklungszeit. Aber irgendwann hat ja das System Anfang extrem gegriffen, auf einmal bei Dynamo Dresden. Wir reden da jetzt tatsächlich über einen direkten Wiederaufstieg unter ihm. Ne? Ich glaube aber, dass vielleicht Capretti auch gar nicht in diesen Zeitgeist passt und ihm vielleicht auch ein bisschen, weil er einfach auch ein sehr zugänglicher Typ ist, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht zu sympathisch und vielleicht gehen ihm auch so ein paar Meriten vorweg, die gar nicht mehr zu ihm passen. Also dieses ewige Trainertalent, das konnte er jetzt ja in den letzten beiden Stationen nicht beweisen.
Vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen das Team. Also bei Dresden war es ja auf jeden Fall so, dass er ohne Co-Trainer oder ohne ja eigenen Staff, sage ich mal, nach Dresden gekommen ist. Bei Ingolstadt war es jetzt, glaube ich, genauso. Vielleicht fehlt ihm so ein bisschen die Beratung von außen, weil so ein Trainer funktioniert ja auch immer mit dem Staff, den er halt hat. Und vielleicht ist das auch ein Grund, vielleicht passt das da eigentlich nicht. Ich habe euch ja diese Woche, als die Entlassung kam, die Nachricht geschickt mit den Worten, jetzt ist er aber wirklich verbrannt, oder? Jetzt ist er wirklich verbrannt, finde ich. Also jetzt ist, wer den jetzt noch einstellt, Sabrina, du hast gesagt, er läuft Gefahr, dass er nicht mal mehr in der Regionalliga eine Stelle kriegt.
Das wäre nicht die Saison. Für Katze Pixi auf jeden Fall schlimm zu ertragen. Wenn sie
hätte viel mehr Zeit, ihr schöne Fotos zu schicken.
Guarine Capretti nicht mehr sehen würde, aber ich fände es auch schade um ihn tatsächlich. Also ich meine, ich habe den ja mal kennengelernt in einem Videocall und ich muss wirklich sagen, also ich finde den wirklich, wie ich gerade auch gesagt habe, super sympathisch und eloquent und offen und zugewandt. Und ich finde es dann eher schade um solche Typen als um andere, die so ein bisschen verbohrt sind, die aber irgendwie immer weiterkommen und sich von Stelle zu Stelle hangeln in ihrer Verbohrtheit. Also da würde es mich schon freuen, wenn Capretti vielleicht einen Verein findet wie Verl, wo es dann wieder besser passt und vielleicht ja auch wirklich dann in der Regionalliga sich dann wieder hocharbeiten kann. Vielleicht ist es eher so seins, dass man diesen Aufschwung auch braucht, anstelle gegen eine Krise anzukämpfen. Möglich.
Also längerfristig was entwickeln, wie Nagelsmann in Bayern längerfristig was entwickeln sollte?
So genau. So, auf jeden Fall gibt es
ja das Ende.
Gibt's mehrere Beispiele, wo so Trainerwechsel während der Saison, also so ein Hop-on, Hop-off-Modell, wo ein Trainer der zweite zwischen dem ersten und der dritten in der Saison ist, mal funktioniert hat und mal nicht funktioniert hat. Es hat zum Beispiel funktioniert hier in Magdeburg. Und zwar sind die 1920 ebenfalls aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Dann kam ja Stefan Krämer im Sommer, der wurde 2 Tage vor Weihnachten entlassen. Danach haben sie Pele Wollitz geholt, der Star aus Cottbus, der übrigens auf dem besten Wege ist, zurückzukommen in den Profifußball mit Energie. Machen das in der Regionalliga extrem gut aktuell. Pele Wollitz hat aber weniger als nur einen Punkt pro Partie geholt und deswegen hatten sie auch nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge, als er dann entlassen worden ist, wieder in der Halbzeitsaison. Und dann hat Thomas Horstmann aus dem Nachwuchsleistungszentrum Magdeburg gerettet. Wo es nicht geklappt hat zum Beispiel, war es in Würzburg, 21-22, auch Zweitliga-Absteiger. Thorsten Ziegner an der Seitenlinie nach Spieltag 11 mit nur 7 Punkten auf dem vorletzten Platz wurde entlassen. Nachfolger war Danny Schwarz, hat mit 2 starken Siegen begonnen, unter anderem gegen Kaiserslautern, dann aber 11 Partien lang überhaupt nicht mehr gewonnen. Würzburger war dann letzter, seine Bilanz 0,62 Punkte pro Spiel, musste dann auch im Februar gehen und Würzburg hat es dann aber trotzdem nicht geschafft.
Also wenn einer mit Namen jongliert und mit Zahlen morgens vor 10 Uhr Menschen trunken macht, dann bist du das, Sabrina. Wahnsinn.
Das habe ich mir gerade alles, deswegen habe ich auch keine Zeit, meine Haare zu machen.
Ja, Inhalt statt Verpackung.
Ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein Drittliga-Thema. Das hätte eigentlich schon in die letzte Woche gehört. Da bin ich leider ausgefallen, aber ich muss es einfach mit euch nochmal thematisieren. Es verfolgt uns ja schon die ganze Drittligasaison. Das Ausscheiden von Mr. Erzgebirge Aue Helge Leonhardt nach ganz schlimmen, desolaten sportlichen Leistungen hat er ja im Herbst nach so fast 10 Jahren als Präsident von Erzgebirge Aue das Handtuch geworfen und überließ dann neuen die Führung des Vereins. Sportlich hat sich Aue seitdem stabilisiert, ist eigentlich dran am Klassenerhalt, was ja in dieser Saison das oberste Ziel ist. Das hätte niemand gedacht, dass wir das mal sagen würden, aber es ist so. Und dann kam vor ungefähr ein paar Wochen Schlagzeilen, dass Helge Leonhardt neuer Sponsor beim Chemnitzer FC wird. Das hat allen ein bisschen komisch aufgestoßen, denn da muss man nicht irgendwie in dem Verein drin sein, um zu wissen, dass Aue und Chemnitz eine große Rivalität verfolgt. Ganz komisch, dass sich jetzt der Ex-Präsident von Aue beim Erzrivalen einsetzt. Und dann gab es vor der Woche die Meldung, ich sag mal, ohne Not vom Verein eine sogenannte Zwischenbilanz zur Drittligasaison, in der dann gesagt wurde, ich zitiere mal, durch ungedeckte und ungenehmigte Ausgaben in den Profikader zum Start der Saison wurden wissentlich durch den damaligen Vorstand, unter anderem Helge Leonhardt, ein Verlust von 1,4 Millionen Euro in Kauf genommen und Verträge geschlossen, die es so ohne entsprechende Gegenfinanzierung niemals hätte geben dürfen. Leider stellt sich ja im Nachgang heraus, dass die Investitionen viel zu hoch waren und zudem ohne Erfolg blieben. In Kombination führten diese Dinge zur Bedrohung der Existenz des Vereins. Und das ist ja auf jeden Fall mal ein Brett, also bedrohte Existenz, offene Forderungen, das riecht ja ganz schnell irgendwie nach Insolvenz, nach Punktabzug, nach Zwangsabstieg und was es da alles gibt. Damit hatte ja Aue im Gegensatz zu sächsischen Konkurrenten in den letzten Jahren eigentlich nichts zu tun. Also hat das schon irgendwie so ein bisschen Wellen geschlagen. Und wer den Podcast schon immer hört, der weiß ja, dass ich Helge Leonhardt in vielen Positionen auch verteidigt habe, weil ich gesagt habe, Zitat, der ist ein Geschäftsmann, der kann den Verein wenigstens finanziell führen. Jetzt, wenn man in die Bücher guckt, merkt man, dass das halt offenbar nicht so war, sondern dass es Pustekuchen war. Der sechsstellige Betrag, der wohl gefehlt hat zur Finanzierung des Vereins, wurde jetzt von Sponsoren gegenfinanziert. Sonst wäre die Summe einfach nicht gedeckt gewesen und dann wollen wir uns gar nicht ausmalen, was dann passieren würde. Und mehr noch, auch in diesem Interview vom Verein herausgegeben, nach dem Ausscheiden von Leonhardt als Präsident sei er als Sponsor mit seiner Leonhardt Group, die jetzt beim Chemnitzer FC eingestiegen ist, aber eigentlich auch noch einen Sponsoring-Vertrag bei Erzgebirge Aue hat, nicht mehr zu erreichen gewesen. Und da bin ich ganz ehrlich, das habe ich von Helge Leonhardt nicht so erwartet. Das passt auch nicht für mich zum Bild von Helge Leonhardt und ich würde gerne mal wissen, wie ihr das seht.
Tja, naja, also ich bin ja jetzt nicht so mit Zahlen und schon gar nicht um die Uhrzeit. aber er ist, wie du sagst, ein Geschäftsmann und kann sich gut verkaufen. Da bin ich wieder beim Selbstmarketing. Der wird schon zusehen, dass er für sich selber das meiste rausholt und da es wahrscheinlich in Aue nicht so mehr ganz geklappt hat, hat er rechtzeitig dafür gesorgt, dass in den Büchern erstmal auf Seite 1 und 2 alles tippitoppi aussieht und den Rest umhergemuschert, um dann woanders nochmal neu rumzumuschern. Ich war von Anfang an, ich erinnere mich noch, als wir meinen Podcast aufgezeichnet haben, als ich in Neapel war, wo ihr noch gesagt habt, so, ja, der hat die Aue-DNA und so weiter. Ich fühle das bei dem nicht. Ich habe bei dem echt so eher das Gefühl, der ist, wie sagt man, so ein kleiner Strauchdieb. Ich kann es nicht so, wie Sabrina jetzt vielleicht wieder mit Zahlen und Fakten um die Ecke kommt. Ich bin ja so der emotionale Part, aber da muss ich sagen, ich habe kein gutes Gefühl bei dem Mann gehabt. Noch nie nicht. Auch wenn ihr es anders gesehen habt. Und vielleicht noch seht. Vielleicht überrascht er euch ja noch. Und das ist ein ganz ehrlicher, super Typ.
Also ich glaube weiterhin, dass Helge Leonhardt die Aue-DNA in sich trägt. Und ich glaube, dass man ihm auch nicht absprechen kann, dass er viel und alles auch versucht hat für den Verein. Das hat er auch über Jahre lang geklappt. Und ich denke mal, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert vor kurzem, dass ja einfach sein Anliegen war, eben nicht sich festzufahren in dieser dritten Liga, sondern auch wirklich die Ausgaben des Profikaders auch ein bisschen zu überstrapazieren, dass man eben die Chance hat, auch direkt wieder nach oben durchzustarten. Und darüber würde sich auch keiner jetzt von dem jetzigen Vorstand beschweren, wenn es denn so geklappt hätte. Dass Aue natürlich so ins Straucheln gerät in dieser dritten Liga, war ja in der Art und Weise gar nicht vorherzusehen. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht auch so ein kleiner Nachtritt nochmal ist.
Das war halt das, was mich so überrascht hat. Es gab jetzt, deswegen habe ich gesagt, ohne Not, keinen aktiven Grund, diese Aussagen so zu formulieren und so öffentlich auf die Website zu stellen, um nochmal so eine Diskussion anzuheizen. Das hat mich halt gewundert, weil man damit natürlich nochmal den Verein ins Fegefeuer stellt, um es so zu sagen. Aber natürlich, und das war auch Teil des Interviews, wird das Ganze, diese finanzielle Schieflage, so will ich es mal nennen, auch Folgen haben. Aue plant für die nächste Saison mit einem Etat von 4 Millionen Euro. Zum Vergleich, der Hallesche FC hat aktuell ein Etat von 7,5 Millionen Euro. Dynamo Dresden hat ein Etat von 10 Millionen Euro. Damit ist man dann wirklich Liga-Schlusslicht fast schon. Und da bin ich gespannt, wie man das dann in der nächsten Saison machen will, weil das Ziel muss ja ganz klar und ist auch ganz klar der Wiederaufstieg in die zweite Liga. Aber das halt auf sehr schmalen Taler.
Mit 4 Millionen, dann wünsche ich Aue schon mal viel Glück bei dem Vorhaben.
Annie, was hat dich diese Woche fußballtechnisch bewegt?
Ach, ich bin total durcheinander. Ich habe eigentlich mehr Fragen als alles andere. Ich hänge ja immer so ein bisschen in der Bundesliga, nicht? Und da muss ich dann echt auch sagen, Leute, was ist denn da für ein Durcheinander? Ich verstehe das alles nicht mehr. Zum Beispiel dieses Dortmund, ja? Was hat denn jetzt der Terzic für eine Strategie? Januar, Februar. Ich gucke jetzt nur mal auf die Rückrunde. Ne? Januar, Februar, alle Spiele gewonnen. Alle. Und dann kommt der März und dann kommt dieses Champions League Achtelfinale in London. Und seitdem ist es irgendwie so ein Hoch und Runter und Hoch und Runter. Also mehr runter als hoch. Und dann hatte ich, Sabrina, du erinnerst dich doch bestimmt noch, in der vergangenen Woche, als wir beide so saßen, während unsere Dani sich noch auskuriert hat, da habe ich doch noch gesagt, naja, das gewinnen die. Die gewinnen ganz klar gegen die Bayern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das war's. So habe ich es doch gesagt, oder?
Ungefähr so war es, ja.
Ungefähr so war es, ja. Und genau so ist es dann mal nicht gekommen. Ich höre jetzt auf mit, ich habe da so ein Gefühl. Aber ich verstehe einfach nicht, ich mag diesen Edin Terzic so, so gerne und da verstehe ich einfach nicht, wie der nach so einem Spiel gegen die Bayern, wo die hätten mal richtig ein monströses Ausrufezeichen setzen können, wie der am Ende sagen kann, es sind trotzdem nur 2 Punkte Rückstand auf die Spitze. Mhm. Ja, das mag faktisch ja richtig sein, aber emotional war das so richtig ein Ding in die Fresse. Und es wurde ja auch gestern Abend nicht besser. DFB-Pokal in Leipzig. Da muss ich mal fragen, ich meine, wir reden von Borussia Dortmund. Und wenn die gestern Abend in Leipzig nicht auch noch zufällig einen Mats Hummels da hinten drin stehen gehabt hätten, die wären ja schon in der ersten Hälfte so mordsmäßig abgesoffen. Ich verstehe einfach nicht, was da passiert ist in diesem März. Also ich meine, die haben geiles Personal. Die haben einen super sympathischen, pfiffigen, emotionalen Coach. Die haben beste Voraussetzungen, was Finanzen angeht. Die haben ein unfassbares Fanlager. Ich weiß nicht, was da los ist. Und vor allem eine Frage habe ich dazu noch. Was ist mit Süle? Ich meine, der hatte ja schon mal so eine, ich stehe da jetzt da hinten wie eine Schrankwandphase. Das hat dem Verein nicht gut getan. Jetzt ist es wieder so. Ich verstehe nicht, was da los ist. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht kann ja jemand von unseren Zuhörern und Zuhörern bei das Fußball-Podcast mir da auf die Sprünge helfen. Vielleicht steckt ja auch jemand so ein bisschen drin bei Borussia Dortmund. Aber ich habe wirklich gedacht, wenn es in dieser Saison ein Verein wuppen kann, die Bundesliga spannend zu halten und vielleicht sogar auch mal eine Meisterschaft zu gewinnen, dann wird es Dortmund sein. Und da muss ich sagen, nee. Nee, auch wenn mein Freund der Herr Reus da mitspielt, nee, so wie sich es aktuell darstellt, bin ich da nicht von überzeugt. Da sehe ich doch schon eher, auch wenn Sabrina gleich im Strahl kotzen wird, in Freiburg mehr in der, und Danisos Gesicht, ganz im Ernst. Und ich würde auch Union Berlin direkt einen guten dritten Platz zutrauen am Ende der Saison. Aber nee, ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt mal bitte.
Ich weiß auch nicht, was da los ist, Annie. Also man fragt sich so, diese Siegermentalität, die sie in diesen Ligaspielen hatten, bis zu dem Bayern-Auftritt, was ist mit der passiert? Was passiert da im Kopf? Was passiert da mental? Warum fährt da Terzic hin und sagt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, wir müssen demütig sein, bla bla bla, so tritt doch keiner auf. Ich meine, ganz im Ernst, da wünsche ich mir dieses Mir ist an mir selbstherrliche Hingerotze. Wir sind die Größten der Welt, weißt du, wir fahren dahin, weil wir nämlich die zerstören werden und weil wir denen mal ihre scheiß Grenzen aufzeigen werden und weil wir das uns nämlich holen werden, die Meisterschaft und den DFB-Pokal.
Ja, das war das, was ich so gefühlt habe. Aber egal, ob jetzt nun Nagelsmann oder Tuchel da steht, am Ende muss ich doch, wenn ich so weit oben und so nah dran bin, da muss ich doch heiß wie Frittenfett sein. Da muss ich doch nicht nur 100% reinwerfen, sondern mit vier Beinen laufen und 5000% reinwerfen. Ja. Ich verstehe einfach nicht, dass die sich denn so, ja, naja, na gucken wir mal. So im
Vorfeld. Also ich glaube natürlich, dass dass Tuchel schon einen Unterschied macht, ne? Darüber haben wir ja auch gesprochen und dass der wirklich auch was verändern kann, aber man hat ja auch seine Grenzen gesehen gegen Freiburg und dann frage ich mich, warum schafft das Dortmund nicht? Also klar sagt man so, gegen Tuchels erstes Spiel und der hat immer bisher entweder unentschieden oder gewonnen bei seinen Trainereinständen und dennoch denke ich mir, als Dortmund würde ich mir wünschen, mehr Eier zu haben und ein bisschen großkotziger aufzutreten, auch wenn es die letzten Jahre oder vielleicht auch das letzte Jahrzehnt ja nicht so geil gelaufen ist für den Verein. Dennoch würde ich mir wünschen, dass, wenn es denn schon so eng ist und so spannend, diese Bundesliga, dass sie da auch mit ein bisschen mehr Wille hinfahren.
So, und ich weißt du, und wir sehen das und ich verstehe einfach nicht, warum der Trainerstab das in Dortmund so nicht sieht. Also bevor sie nach München fliegen. Und dann irgendwie bedrüppelten Rückzug antreten, ist auch peinlich, hochnotpeinlich. Aber ja, das hat mich jetzt wirklich die letzte Zeit mitgenommen, wo ich sagen muss, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, aber ich wollte ja nicht mehr über Hertha reden. Ich verstehe es einfach auch nicht, warum Sandro Schwarz nach dem respektablen 1:1 in Freiburg sagt, wir haben einen richtigen Schritt gemacht. Liebe Freunde, wenn RB Leipzig am Samstagabend ins Olympiastadion kommen wird, dann sollte mehr als ein guter Schritt dabei sein. Ich würde einen Schritte-Marathon hinlegen, weil so eine monströs breite Brust, wie die seit gestern Abend haben sollten, die Leipziger. Also wenn selbst ein Timo Werner ein reguläres Tor schießt, das nichts mit Abseits zu tun hat, was mich zu einem kleinen Applaus hingerissen hat, für ihn, dann sollte in Berlin doch ein bisschen mehr passieren als ein Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht bin ich, wenn wir uns das nächste Mal treffen, schon ein bisschen munterer, ein bisschen wacher und verstehe auch wieder ein bisschen mehr. Als ich habe die letzten Tage einfach nicht verstanden im Fußball. Den letzten Spieltag nicht und den Pokal auch nicht.
Ja. Beim Pokal, das noch zum Abschluss. Ich weiß ja, dass diese Musiala-Streich-Szene nur einseitig gelesen wird, gefühlt in den Medien und auf Twitter. Aber ich finde auch, dass Streich sich da einfach schon wieder unterirdisch benimmt. Meine, lass doch diesen armen Jungen, er ist wirklich noch ein Junge, in seiner Trauer in diesem Moment doch mal alleine und geh ihn gefälligst nicht auf den Sack und schrei ihn nicht irgendwas hinterher. So benimmt sich einfach keiner, der Größe hat.
Ja, er war eben einfach sauer, dass der kleine Musiala, der zu Recht auch geknickt war, dass er nicht dankbar war, von Fadi noch einen Handschlag zu kriegen. So ein aufbauendes. Da wäre dann wohl eher sein neuer Trainer gefordert gewesen in der Szene.
Annie, ich hätte zum Abschluss tatsächlich noch ein Thema, was du wahrscheinlich auch nicht verstehst, und zwar, oder nicht verstehen wolltest, das letzte Mal die Kings League.
Ich verstehe es nicht.
Aber ich heb's mir auf für nächste Woche. Das ist mein kleiner Cliffhanger für heute. Wir haben jetzt 25 Minuten gesprochen. Wir müssen ja heute auch noch alle richtig was tun. Nächste Woche gibt's die Auflösung zur Kings League. Annie, bist du gespannt?
Wie so.
Wie ein Flitzebogen.
Habt einen guten Spieltag.
Und schöne Ostern. Schön, euch auch so ich zu finde, sehen, das fühlt sich gar nicht an wie Ostern. So, ne? Also die Leute sagen schöne Ostern. Ich habe so, ja, danke, schöne Ostern.
Schönen Spieltag.
Schönen Spieltag. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei dann Folge 88 von Das Fußball-Podcast. Tschüss.
Tschüssi.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.